Herzlich willkommen und grüß Gott in unserer Credo-Sendung. Ihnen allen sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie alle wieder mit eingeschaltet haben, sei es bei Radio Horeb oder auch bei Radio Maria in Südtirol. Heute geht es uns wieder in einer Sendung um ein Thema zum Priesterjahr. Im zweiten Korintherbrief lesen wir den Satz: Wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt. Und heute geht es ein bisschen anhand eben dieses Zitates um den Priester als Zeugen der Herrschaft Gottes. Wir schauen ja in regelmäßigen Abständen in diesem Priesterjahr ein wenig auf diese ganze Problematik, auf diese Thematik Amt des Priesters und was sich dahinter verbirgt, hinter diesem für uns ja so zentralen Amt. Und da sehen wir jedes Mal zunächst eine ganze Menge und auch vieles, was man nicht immer so mir nichts, dir nichts präsent hat. Heute also soll es um den Priester als Zeugen für die Herrschaft Gottes gehen und das Ganze basierend auf eben jenem Schriftzitat des heiligen Paulus. Und keine Sorge, auch wenn sich das vielleicht im ersten Moment ein wenig martialisch anhört, sowieso für manchen ja mit der Herrschaft Gottes und dann auch noch mit den Kämpfen, nicht mit den Waffen dieser Welt. Was hat das eine da mit dem anderen zu tun? Wer oder was ist da eigentlich gemeint? Das sind so Fragen, auf die wir heute eine Antwort suchen, und behilflich ist uns dabei ein echter Theologe, ein Professor für Theologie, jemand, der das also wissen muss und uns in diese Problematik, in diese Thematik einführt. Es ist der Bamberger Domkapitular Wolfgang Klausnitzer. Er ist Professor für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft an der Universität Universität Würzburg. Außerdem leitet er das Ökumene-Referat in seinem Erzbistum Bamberg, und dort ist er jetzt nach einem langen Tag noch hingeeilt für diese Sendung. Wir freuen uns, ihn dort begrüßen zu dürfen. Guten Abend nach Bamberg, Professor Klausnitzer.
Guten Abend, Herr Dornis. Danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und es war auch kein großes Eilen.
Gut, in Ordnung. Herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für die Credo-Sendung. Und ja, auch heute darf man doch vielleicht sagen, auch keine Selbstverständlichkeit. Es war ja heute gerade auch in Franken sehr heiß und Sie waren den ganzen Tag dienstlich unterwegs und haben sich jetzt heute Abend noch die Zeit genommen. Dankeschön dafür. Herr Professor, wir begehen das Priesterjahr. Auch Ihre Ausführungen heute werden sich mit diesem Thema Priestertum befassen. Ich darf Sie zunächst ein wenig vorstellen. Sie sind ein echter Mittelfranke, Jahrgang 1950 in Bad Windsheim geboren. Im Jahre 1976 wurden Sie zum Priester geweiht und zwei Jahre später promoviert zum Doktor der Theologie mit einer Dissertation zum Thema der päpstlichen Unfehlbarkeit. Sie haben da Kardinal Newman und Ignaz Döllinger verglichen mit ihren Betrachtungen zur päpstlichen Unfehlbarkeit, mit diesen Standpunkten. Dann im Jahre 1987 haben sie für ihre Habilitation den Karl-Rahner-Preis erhalten, und im Jahre 1994 begannen sie als Universitätsprofessor in Bamberg, nämlich für Fundamentaltheologie und Theologie der Ökumene. In diesen Bereichen haben sie auch unzählige Publikationen vorgelegt, also was Fundamentaltheologie und ökumenische Theologie betrifft. In Bamberg waren sie dann auch für zwei Jahre Dekan und sind seit 2007 am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie und vergleichende Religionswissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg. Wie gesagt, Sie haben da eine Reihe auch von Büchern publiziert zu diesen Themen, fundamentaltheologischen und ökumenischen theologischen Themen. Außerdem, das sei noch erwähnt, sind Sie auch Gastprofessor an der Päpstlichen Hochschule im österreichischen Heiligen Kreuz. Ja, Sie waren nicht nur Professor, Sie waren auch eine Zeit lang Regens in Bamberg gewesen, und Sie sind also seit Jahren wirklich in der Priesterausbildung tätig. Das Thema, das Sie uns heute vorstellen, also die ganze Problematik, die Sie uns heute erläutern werden, hat das auch in Ihrer Tätigkeit in der Priesterausbildung mal eine Rolle gespielt oder spielt Sie das immer noch?
Also der Titel, den Sie ja erwähnt haben, wir leben zwar in dieser Welt, kämpfen aber nicht mit den Waffen dieser Welt, aus dem 2. Korintherbrief, dem 10. Kapitel, ist natürlich etwas martialisch angehaucht, aber es geht ja nicht darum, dass hier wir so ein quasi ein bildlicher Kampf durchgeführt wird, sondern es geht eigentlich darum, ob der Priester sich so quasi der Welt anpassen soll oder praktisch so eine Reproduktion dessen ist, was in der Gesellschaft so und so stattfindet, oder ob der Priester vielleicht nicht gar eine Gegenfigur, ein Gegenentwurf sein könnte zu der Welt. Also ihr lebt zwar in der Welt, seid aber nicht von der Welt. Und diese Frage, also was ist eigentlich der Priester konkret, wie muss er sich darstellen, ist er ein Manager, ist er ein Leiter von irgendwelchen Kindergärten oder ist er tatsächlich eine besondere Figur im geistlichen Sinn, die spielt natürlich immer eine Rolle für die Studierenden, weil der ganze Lebensentwurf immer wieder unter diese Frage gestellt wird, bin ich anders und wenn ich anders bin, warum muss ich dann anders sein?
Also eine wirklich ja nicht nur aktuelle, sondern auch eine ganz allgemeine Frage, die wirklich viele in der Ausbildung auch betrifft und eben das Priestertum als Ganzes betrifft. Wir freuen uns auf Ihre Ausführungen. Bitte, Professor Klausnitzer.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ich mit Ihnen jetzt diesen Gedankengang heute Abend durchexerzieren darf. Ich habe mir so gedacht und wir haben das so vereinbart, Der ganze Vortrag hat vier Punkte. Die ersten drei Punkte sind relativ kurz. Und dann schließt sich ganz zwangsläufig und eigentlich ganz gut eine Pause an. Und dann würde ich das Ergebnis der Überlegungen, die ich Ihnen vortragen möchte, gerne im Schlussteil Ihnen vorlegen. Und da haben wir dann so zwei gute Teile, die wir dann ganz gut miteinander verbinden können. Ich fange gleich an mit den ersten Überlegungen. Ich habe also drei Teile bis zur Pause. Der erste Teil: Erwartungen der anderen, der Menschen an den Priester. Zweiter Teil: Eigeneinschätzung der Priester. Wie stellen sich die Priester selber ihren Beruf vor? Und drittens: Was sagt eigentlich das Zweite Vatikanische Konzil zum Priesteramt? Und dann, wie gesagt, die Pause. Und dann am Schluss, nach der Pause, das Beispiel Jesu. Was sagt uns Jesus? Also ich fange an mit dem ersten Punkt. Erwartungen der anderen, also konkret der Menschen an den Priester, die mit dem Priester zu tun haben. In der Anmoderation wurde gesagt, ich sei einige Zeit Regens gewesen im Bamberger Priesterseminar. Ich war Subregens einige Jahre und Regens insgesamt dann 13 Jahre. Und als ich der Leitung des Bamberger Priesterseminars angehörte, hatten wir Vorstände einmal, wir hatten im Jahr, in jedem Semester immer eine sogenannte Exhorte, eine Ansprache an die Studenten, die wir ein bestimmtes Thema gestellt haben. Wir hatten die Exhorten eines Semesters unter das Thema gestellt: Was erwarten eigentlich die Menschen vom Priester? Und wir hatten dazu als Referenten und Referentinnen Vertreter kirchlicher Verbände, Akademiker aus verschiedenen Berufsfeldern, Hauptamtliche im kirchlichen Dienst und sogar die Diözesanvorsitzende der Priesterhaushälterinnen eingeladen. Der Sprecher der Betriebsseelsorge, der auch kam, erklärte, dass ein Priester die Abläufe der Arbeitswelt erlebt haben müsse, weil er ansonsten die Menschen in ihren Alltagssorgen nicht verstehen könne. Die Repräsentantin der Landvolkbewegung verlangte vom Priester nicht nur theoretische Kenntnisse, sondern auch praktische Erfahrungen mit dem Berufsleben der Bauern, die in den Dörfern, so sagte sie, immer noch das Gros der Kirchenbesucher stellten. Der Vertreter der Künstlerseelsorge beteuerte, dass ein Priester, der sich den Dialog mit der zeitgenössischen Kunst verweigere, weil er etwa keine neue Literatur lese oder sich nicht mit dem Anliegen der Gegenwartskunst auseinandersetze, der aufgeklärten Intelligenz gegenüber sprachlos werde. Und so ging das ganze Semester durch über 2-3 Monate. Die Vertreter jeder, ich sag mal, Interessengruppe, Landvolkbewegung, Künstlerseelsorge, Betriebsseelsorge, die Vertreter jeder Interessengruppe forderten vom Priester eine wenigstens ansatzhafte Kenntnis ihrer jeweiligen Situation und sogar praktische Erlebnisse in ihr und ein echtes Engagement für ihre Klientel, für die Bauern, für die Künstler, für die Landvolksbewegung und so weiter. Das Ergebnis dieser gut gemeinten Interventionen, das hatten wir dann festgestellt, war ein zunehmender Frust und auch eine gewisse Resignation, fast auch ein bisschen eine Aggression unter den Priesteramtskandidaten. Worüber soll denn ein Priester noch, so sagten sie, auch noch Bescheid wissen? Und in welchen Bereichen soll er denn sonst noch gearbeitet haben? Ist der Priester der Hans Dampf in allen Gassen? Ist er wirklich der universal gebildete Fachmann für alles und für jedes in der Kirche und in der Gesellschaft? Es besteht in der Tat eine gewisse Erwartungshaltung vieler Menschen an den Priester. Einige Anliegen versucht er auch, in allen Seminaren die praktische Ausbildung entweder während des Studiums oder im Pastoralkurs aufzugreifen, wenn sie bestimmte Praktika anbietet und begleitet. Es gibt Arbeitspraktika, es gibt Sozialpraktika, es gibt Pastoralpraktika, es gibt Schulpraktika und so weiter. Erwartungen werden in vielfacher Weise an uns, ich sag mal, an uns Priester als Gruppe herangetragen. Vor kurzem hat Karl Bergel, Professor für Organisationspsychologie an der Universität München, gefordert, die Priester müssten auch Manager sein oder sie sollten wenigstens die Denk- und Handlungsweise von Managern kennen und praktizieren können. Priester ist Arbeitgeber für eine größere Gruppe von Menschen. Der Wortschatz von Psychologen, von Soziologen und sogar Betriebswissenschaftlern hat sich, und das stellen viele Priester auch fest, in unserer Kirche etwas breit gemacht. Hilft es bei der Frage nach dem Priesterbild oder ist es eher ein Anzeichen für Krankheitserscheinungen und Entartungen? Das Problem scheint mir allerdings nicht zu sein, ob wir Priester den so vorgetragenen Erwartungen entsprechen wollen, sondern die Frage scheint mir zu sein, ob wir aufgrund unseres eigenen Selbstverständnisses ihnen auch entsprechen können. Wer everybody's darling sein möchte, so hat mal Franz Josef Strauß etwas deftig formuliert, ist bald jedermanns Depp. Man kann diese Einsicht wohl auch etwas spiritueller ausdrücken. Der französische Dichter Georges Bernanos hat immer wieder mit dem Geheimnis priesterliche Berufung und der Tragödie des Scheiterns gerungen. Es gibt von ihm dieses schöne Buch aus dem Tagebuch eines Landpfarrers. Eine stete Gefährdung für Bernanos ist ihm die Konformität mit den vorherrschenden Ansichten und den Forderungen einer gesellschaftlichen Gruppe oder einer Situation. Ein Satz, den er da in diesem Zusammenhang prägt, heißt: Niemand ist weniger liebenswert als einer, der nur lebt, um geliebt zu werden. Ähnlich hat das auch im 19. Jahrhundert der dänische Philosoph Søren Kierkegaard am Ende seines Lebens mit zunehmender Radikalität gesehen. Søren Kierkegaard hat es so formuliert: Wie kann ein Christ und zumal ein Amtsträger ein Wahrheitszeuge des Evangeliums und ein Nachfolger der Apostel sein, die geblutet haben und gestorben sind für ihren Glauben, wenn er um den Beifall der Meinungsmacher seiner Zeit buhlt? In den Tagebüchern von Kierkegaard heißt es, ich zitiere: In der prächtigen Schlosskirche tritt ein stattlicher Hofprediger, der Auserwählte des gebildeten Publikums, vor einen auserwählten Kreis von Vornehmen und Gebildeten und predigt gerührt über die Worte des Apostels: Gott erwählt das Niedere und Verachtete. Und da ist keiner, der lacht. Schluss des Zitates. Also die erste Frage für mich: Wer sind wir Priester eigentlich und wer sollen wir sein? Und deswegen jetzt der zweite Punkt, die Eigeneinschätzung von uns Priestern. Wenn man Priester befragt, was sie selber im Grunde sein möchten, dann antworten sie in der Regel: Ich möchte ein Seelsorger sein. Allerdings muss dieser Begriff, denke ich, erst mit Inhalt gefüllt werden. Paul Zulehner, Pastoraltheologe in Wien, hat immer wieder in verschiedenen Priesterstudien und Priesterumfragen versucht, bestimmte Typen von Priestern zu zeichnen. Und in jüngeren Priesterstudien hat er vier Haupttypen von Priestern mit je spezifischen Visionen und Akzenten als Selbstbilder aufgrund von Umfragen in der Priesterschaft, im Presbyterium unterschieden, nämlich den zeitlosen Kleriker, den modernen Gemeindeleiter, den zeitnahen Kirchenmann und den zeitoffenen Gottesmann. Also den zeitlosen Kleriker, der so die Meinung vertritt, das Priesterbild sei zu allen Zeiten dasselbe, vom 1. Jahrhundert bis zum 21. Jahrhundert. Den modernen Gemeindeleiter, der heute versucht, so fast menschenhaft, dynamisch die Pfarrei zu leiten angesichts der Vielfalt der Gruppen in der Gemeinde. Den zeitnahen Kirchenmann, der wieder ein Typus des Priesters für Zulehner, der als Vertreter der Kirche in der Gesellschaft von heute auftritt, und den zeitoffenen Gottesmann, der sich quasi prophetisch in die Gesellschaft begibt, um der Gesellschaft Widerspruch zu leisten. Diese vier Typen, man kann vielleicht noch andere finden, diese vier Typen, die Zulehner nennt, sind unterschiedliche Selbstbilder von Priestern Und Zulehner hat darauf hingewiesen, dass sie jeweils in der jeweiligen Biografie, Elternhaus, im Kontakt mit den Priestern der Jugend, in der gelernten Theologie sowie in den je spezifischen Erlebnissen mit moderner Kultur und Gesellschaft gründen und dass sie auch den Priestern eine Brille vermitteln, mit denen sie aktuelle Geschehnisse in Kirche und Gesellschaft interpretieren. Nun ist es ja sehr berechtigt, je eigene Priesterbilder zu entwickeln und zu vertreten, die unter Umständen vorherrschenden Trends in Kirche und Gesellschaft entsprechen oder auch in Widerspruch zu ihnen formuliert werden. Solche Trends sind allerdings zeitgebunden und manchmal recht kurzlebig. Durchschnittlich umfasst, das war immer in der Regentenkonferenz so eine Aussage, durchschnittlich umfasst eine Priestergeneration in der Regel die Zeit von 6 bis 7 Jahren, bis ein Priesterseminar quasi wieder neu besetzt ist. Also 6, 7 Jahre und dann kommt wieder eine neue Generation. Ignatius von Loyola war sogar der Meinung, dass jeder einzelne Jahrgang eines Noviziates in einem Orden jeweils den Orden, natürlich in Treue zum Ursprung, aber auch bezogen auf die je spezifische gesellschaftliche Situation neu begründen müsse und tatsächlich neu gründe. Also Ignatius von Loyola sagte sogar, jedes Jahr gibt es eine neue Generation. Ich halte derartige Beschreibungen und zumal die statistischen Verteilungen auf die verschiedenen Priestergenerationen, wie sie Zulehner vorgelegt hat, unter Umständen für eine bestimmte Selbsteinschätzung durchaus für hilfreich. Aber ich möchte betonen, sie sind Augenblicksaufnahmen, sie spiegeln Zwischenstände, die sich sicher in wenigen Jahren anders darstellen werde. Also die Klerusgeneration heute, die jetzt ausgebildet wird, die wird in 4, 5 Jahren sich ganz anders darstellen. Und die Priester, die vor 30, 40 Jahren ausgebildet worden sind, sind sicher anders als die Priester, die vor 10, 15 Jahren ausgebildet worden sind. Das ist immer so gewesen und das wird auch so bleiben. Jetzt wird der dritte Punkt, das Zweite Vatikanische Konzil. Was sagt eigentlich das Zweite Vatikanische Konzil zum Amt des Priesters? Das Zweite Vatikanische Konzil hat in 3 Dokumenten, nämlich in der Kirchenkonstitution Lumen Gentium, im Priesterdekret Presbyterorum Ordinis und im Ausbildungsdekret für das Priesteramt Optatum Dotius eine normative Beschreibung des Priesteramtes versucht. Es ist im Grunde das erste Konzil in der Kirchengeschichte, das so versucht, das Amt zu beschreiben und, wenn Sie wollen, dogmatisch zu fixieren. Allerdings, das Thema gerade des Priesteramtes hatte in der Liste der Tagesordnungspunkte des Konzils nicht die erste Priorität, war nicht an erster Stelle. In der Konzilsaula kursierte deshalb etwas boshaft, so haben es dann die Journalisten wiedergegeben, eine Quasi-Definition des Priesters. Es ist eine etwas Karikatur des Priesters, aber es ist immer eine gute Wiedergabe dessen, wie im Konzil über den Priester gedacht worden ist. In der Aula des Konzils wurde gesagt, also als Definition, Quasi-Definition des Priesters, ein Priester ist ein Christ, der die Würde des Laienapostolates verloren hat und gewöhnlich die Würde des Bischofsamtes nicht erreicht. Schluss des Zitates. Diese Bemerkung bezieht sich darauf, dass in der grundlegenden dogmatischen Konstitution über die Kirche Lumen Gentium dem Amt des Bischofs das ganze 3. Kapitel vorbehalten bleibt und auch den Laien ein eigenes Kapitel gewidmet ist, nämlich das 4. Während den Priestern nur Artikel 28 im Zusammenhang der Darlegung der Funktionen des Bischofs gewidmet ist, indem sie in Abgrenzung von und in Beziehung auf den Bischof beschrieben werden. Das heißt, das Bischofsamt hat 1 Kapitel in der Kirchenkonstitution, 1 von 8. Die Laien haben 1 Kapitel und der Priester hat nur 1 Artikelchen. In Artikel 28.1 heißt es, ich zitiere, die Priester haben zwar nicht die höchste Stufe der priesterlichen Weihe und hängen in der Ausübung ihrer Gewalt von den Bischöfen ab. Dennoch sind sie mit ihnen in der priesterlichen Würde verbunden und Kraft des Weihesakramentes nach dem Bilde Christi, des höchsten und ewigen Priesters, zur Verkündigung der Frohbotschaft, zum Hirtendienst an den Gläubigen und zur Feier des Gottesdienstes geweiht und zur wirkliche Priester des neuen Bundes. Sie seien, heißt dann weiter in Artikel 28,2 im Absatz, sie seien sorgsame Mitarbeiter, Hilfe und Organ der Ordnung der Bischöfe und bildeten in Einheit mit ihrem Bischof ein einziges Presbyterium. Diese Aussagen zum Priesteramt in Lumen Gentium, Artikel 28, werden im Grunde in den Dekreten Presbyterorum Ordinis und Optatum Totius, die gemäß der Theologie und der klassischen theologischen Erkenntnislehre nicht dasselbe Gewicht haben wie eine dogmatische Konstitution, wie die Kirchenkonstitution, eigentlich im Grunde nur entfaltet. Vielleicht hat John Henry Newman, großer Theologe in England, Kardinal der katholischen Kirche, vielleicht hat John Henry Newman recht im 19. Jahrhundert, wenn er in einigen Stellungnahmen nach dem Ersten Vatikanischen Konzil darauf hingewiesen hat, dass die Kirche mehrere Konzilsentscheidungen, konkret 4 Konzilien, benötigt habe, bis in der Trinitätslehre und in der Christologie zu den ausbalancierten Formeln des Konzils von Chalkedon 451 gelangt sei. Ähnlich, sagte Newman im 19. Jahrhundert, werde die Kirche auch nach Pastor Eternus, das heißt nach der Kirchenkonstitution des Ersten Vatikanischen Konzils, die im Grunde nur über das Papstamt handelt, noch einige weitere Konzilien im Plural, also in der Mehrzahl, und mehrere weitere päpstliche Entscheidungen brauchen, bis eine ausgewogene Beschreibung des kirchlichen Amtes vorliege. Das, was Newman im 19. Jahrhundert prophetisch angemahnt und vorausgesagt hat, ist im Grunde, jedenfalls im Augenblick, auch meine Meinung. Ich tendiere ebenfalls der Ansicht Newmans zu und meine, dass ein neues Konzil, ein Vatikanum III oder vielleicht ein Konzil in Jerusalem oder wo auch immer, gut daran täte, die Rolle des Priesters im kirchlichen Amt, im Gegenüber zum Bischofsamt, aber auch zu den anderen kirchlichen Ämtern, wie dem des Diakons oder anderen hauptamtlichen Berufen in der Kirche und in Korrespondenz zu den Gemeinden präziser zu bestimmen. So wie das Vatikanum II die Funktion des Bischofs in Bezug auf das Papstamt und in seiner Stellung in der Kirche in Fortführung der Aussagen des Ersten Vatikanischen Konzils noch einmal verdeutlicht hat. Leo Josef Kardinal Sühnens, einer der 4 Moderatoren des letzten Konzils, hat zwar in verschiedenen Vorträgen in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts ebenfalls zu Recht darauf hingewiesen, dass gegenwärtig vielleicht wichtigere Fragen im Christentum zirkulieren und besprochen werden müssten, nämlich zum Beispiel die Frage nach Gott oder nach Jesus Christus. Er hat aber auch gesagt, dass die Frage nach der Kirche und ihrem Amt durchaus immer noch eine etwas ungelöste Frage, gerade in der Ökumene, ist und durchaus auch die Aufmerksamkeit eines neuen Konzils beanspruchen könnte. Denn das beides hängt zusammen. Die Frage nach der Kirche auf der einen Seite und die Frage nach Gott und nach Christus schließen sich nicht aus und vielleicht besteht sogar ein Zusammenhang. Ich bin in der Tat der Auffassung, dass sich manche Kirchenfragen, ekklesiologische Fragen, über die wir Christen uns innerkirchlich und in der Ökumene zerstreiten, leichter beantworten ließen, wenn wir mit etwas mehr Mut und größerer Zuversicht gemeinsam das biblische Zeugnis von Gott und Jesus Christus, dem menschgewordenen göttlichen Logos und zugleich dem auferstandenen und auch heute noch in der Kirche und an seiner Kirche handelnden Herrn bekräftigten. Ich will das dann im zweiten Teil nach der Pause ein bisschen erläutern. Nur zusammenfassend zu diesem dritten Punkt. Das Priesteramt erscheint in den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils etwas, so haben viele Kommentatoren erwähnt, auch offizielle Kommentatoren, erscheint etwas eigentümlich eingezwängt in einer etwas undeutlichen Nische zwischen der relativen Klarheit des Taufsakramentes auf der einen und der ziemlich massiven Klarheit des bischöflichen Weihesakramentes auf der anderen Seite. Es wird gesagt, der Laie Christ, die Christin der Kirche, ein wichtiges Amt, ein Apostolat. Und es wird sehr massiv darauf hingewiesen, dass jeder Christ und jede Christin aufgrund der Taufe ein Mitwirkungsrecht in der Kirche hat, in den Texten des Konzils. Es wird zugleich ziemlich massiv darauf hingewiesen, dass die Bischöfe eine ganz große Rolle in der Kirche spielen, dass sie ein dreifaches Amt haben, dass sie eine große Rolle spielen, dass das Kollegium der Bischöfe eine große Rolle spielt, gerade im Gegenüber zum Papstamt, und dass die oberste Instanz in der Kirche mit dem Papst zusammen, der Papst als Haupt des Bischofskollegiums, das Bischofskollegium sei. Und zwischen diesen beiden Polen, Taufsakrament der Christen und Christinnen und der Klarheit des Weiheamtes, des Sakramentes der Bischofsweihe, ist dann etwas undeutlich in der Zwischenlage das Priesteramt formuliert in Artikel 28. Das Konzil definiert die Aufgaben des Priesters als Mitwirkung an den drei Grunddiensten des Bischofs, nämlich der Verkündigung, wird immer an erster Stelle genannt, der Verwaltung der Sakramente, besonders der Eucharistie, und drittens dem Hirten oder dem Leitungsdienst. Und dann wird weiter gesagt in Artikel 28, wie beim Bischof, also die Aufgaben des Priesters, Mitwirkung an diesen drei Grunddiensten, und wie beim Bischof wird gesagt, hängen diese drei Funktionen auch beim Priester zusammen und interpretieren sich auf diese Weise gegenseitig. In der nachkonziliaren Debatte haben katholische Theologen immer wieder versucht, diese drei Grunddienste, lateinisch heißt es dann immer so schön, die drei Munera des Bischofsamtes, nämlich das prophetische Amt, das Lehramt, das priesterliche Amt, das Heiligungsamt, Verwaltung der Sakramente, und das gemeindeleitende oder königliche Amt, das heißt konkreter Dienst des Hirten, jeweils auf ein Grundprinzip zu reduzieren, in dem die anderen Bestandteile integriert sind. Karl Rahner und Josef Ratzinger als Theologe haben betont, dass das prophetische Amt, also das Lehramt, im Vergleich zu den Ämtern des Kultes und der pastoralen Leitung grundlegend und umfassend sei, ohne dass allerdings diese Priorität des Wortes die sakramentalen und pastoralen Bereiche verdränge. Das war die eine Position. Also das Amt der Lehre ist das entscheidende Amt des Bischofs und dann abgestuft des Priesters. Theologen einer zweiten Schule, etwa Otto Semmelroth, Jesuit in Frankfurt, gehen vom kultischen Amt aus, also vom Amt der Eucharistie oder der Sakramentenverwaltung, und bemühen sich, das prophetische und das pastorale Amt daraus abzuleiten. Thomas von Aquin hatte unter Aufnahme einer patristischen Position, Hieronymus von Rom, und der frühmittelalterlichen Tradition, Petrus Lombardus, die Auffassung vertreten, dass die Feier der Eucharistie die eigentliche Aufgabe des Priesters sei, sodass die Fülle des Weihesakramentes schon im normalen Priester bestehe und der Bischof durch die Weihe nur eine Zunahme an Verwaltungsmacht und Jurisdiktion erfahre. Also Thomas von Aquin sagt im 13. Jahrhundert, die eigentliche Aufgabe des Priesters ist die Feier der Eucharistie. Und im Grunde ist der Priester das höchste Amt und der Bischof hat eigentlich nur noch eine rechtliche Vollmacht, die darüber hinausgeht. Von daher hat dann Semmelroth argumentiert, dass der eucharistische Dienst am meisten den geweihten Priester kennzeichne. Und eine dritte Gruppe sagt, Walter Kaspar zum Beispiel oder Hans-Urs von Balthasar, die haben dann Theologien des Priestertums vorgeschlagen, die auf der Rolle des Pastors oder des Hirten gründen, der die Gemeinde leitet. Kaspar hat das so formuliert, das Leitungsamt schließe eine Vielfalt von Aufgaben. Eine Grundaufgabe des Priesters und des Bischofs und dann des Priesters ist das Leitungsamt. Und in diesem Leitungsamt sind eine Vielfalt von Aufgaben gebündelt, die er dann den drei traditionellen Bereichen zuweist, dem Amt des Wortes, dem sakramentalen Amt und einem sogenannten gegenseitigen und gemeinsamen Dienst der Liebe zur Bewahrung der Einheit der Kirche. Diese Debatte nach dem Konzil gründet darin, dass das Konzil hier keine Entscheidung getroffen hat. Das Konzil hat nicht gesagt, welche von den drei Funktionen des Bischofs und dann abgestuft des Priesters, Lehre, Sakramentenverwaltung, Eucharistie oder Hirtendienst die wichtigste sei. Das Konzil hat nur gesagt, in Lumen Gentium, dass unter den drei Ämtern des Bischofs, an denen die Priester auf ihre Weise Anteil haben, die Verkündigung des Evangeliums einen herausragenden Platz einnehme. Deswegen wird immer unter den drei Ämtern des Bischofs und des Priesters die Verkündigung genannt, als erstes. Und das Konzil sagt dann weiter noch, dass die Priester am meisten ihr heiliges Amt in der eucharistischen Feier ausüben, also konkret in dem Dienst der Eucharistie mit einschließlich der Homilie. Manche Autoren haben dann in der Folgezeit gesagt und haben vermisst, eine eigentlich sakramententheologische Begründung der drei Aufgaben des Priesters. Entscheidend in jedem Sakrament ist ja die Zusage der Gnade Gottes als Indikativ, aus der dann immer der Imperativ eines geforderten und wegen der Gnadengabe auch möglichen Handelns folge. Manche Autoren haben darauf hingewiesen, dass die Priestertexte des Konzils mit einem vorgängigen Aufruf zum Handeln ein wenig überladen sind, sodass man zuweilen erst so glauben muss und handeln muss, um der Gnade teilhaftig zu werden. Das würde dann ein bisschen dem christlichen Modell widersprechen, dass man erst die Gnade bekommt und dann reagiert darauf. Darüber kann man sicher diskutieren. Allerdings mir persönlich scheint problematischer, dass die Vision des Konzils wenigstens in Deutschland und Österreich zunehmend durch die kirchlich faktisch gegebene Situation längst schon überholt ist. Das Konzil betont sehr den Gemeinschaftscharakter des Priestertums. Ein einzelner Priester, sagt das Konzil, sei Glied in einem Presbyterium, das ihn trage. Die Wirklichkeit in unseren immer größer werdenden Vereinen und Seelsorgeverbänden sieht anders aus in Deutschland und Österreich. Der nächste Priester wohnt in der Regel einige Kilometer entfernt. Ein gemeinsames Zusammenleben, eine Vita Communis, ein regelmäßiger Austausch, ein gegenseitiges Helfen und Tragen finden mindestens für Weltpriester kaum noch statt. Die deutschen Bischöfe haben dies 1992 in einem gemeinsamen Hirtenbrief an die Priester beklagt, aber sie haben eigentlich das nur beklagt und haben wenig Schritte eingeleitet, um das Problem zu lösen. Und leider leben auch nicht wenige Priester nach der Devise, ich muss das selbstkritisch sagen, nach der Devise, die man so formulieren kann, ich habe die Mitbrüder gern, seien sie fern oder im Herrn. Die großen Reformbischöfe der Kirchengeschichte haben genau hier angesetzt. Augustinus hat von jedem Priesterkandidaten, den er geweiht hat, das Leben in priesterlicher Gemeinschaft gefordert. De facto ist zumindest in Deutschland und in Österreich und in weiten Teilen Europas, Mitteleuropas, ein Priester nicht der Nachfolger eines frühkirchlichen Presbyters, der in Gemeinschaft lebt, sondern eher der Nachfolger des frühchristlichen Episkopos, der unter Umständen für eine ganze Stadt oder eine Region und für eine Anzahl haupt- und nebenamtlicher Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen die pastorale Verantwortung der Episkopäe, der Aufsicht trug. Also nach diesen drei Punkten, wie sehen die anderen uns Priester? Zweiter Hauptpunkt, wie sehen wir uns selber? Wie sehen die Priester sich selber? Und dritter Punkt, was sagt das Konzil zum Priester? Ist es vielleicht angebracht, wenigstens ansatzweise und im Sinn einer Selbstvergewisserung im Blick zurück nach vorn, am Beispiel Jesu und der frühen Kirche Maß zu nehmen? Und das möchte ich mit Ihnen gerne tun, weil das ja der Weg ist, über den man vielleicht auch mal reden kann, Priester untereinander oder Priester mit ihren Gemeinden. Also was kann man denn tun im Blick auf das Beispiel Jesu und das Beispiel der frühen Kirche? Und da würde ich jetzt vorschlagen, dass wir eine kleine Pause machen.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Heute hören wir den Würzburger Fundamentaltheologen Professor Wolfgang Klausnitzer. Wir sind in einer Sendung wieder zum Priesterjahr, das wir ja in diesem Jahr begehen. Und darum geht es eben auch heute um das Priestertum, den Priester als Zeugen der Herrschaft Gottes. Und wir freuen uns nun auf den zweiten Teil Ihres Vortrages. Bitte, Professor Klausnitzer.
Also ich danke Ihnen, dass Sie noch da sind und nach den etwas theologischen Erörterungen des ersten Teils jetzt sich auf den zweiten Teil einlassen. Im zweiten Teil möchte ich ein bisschen versuchen, im Blick auf die Bibel, im Blick auf das Neue Testament auch ein bisschen ein paar biblische Orientierungspunkte zu geben. Nochmal die Frage, der Ausgangspunkt, wer ist eigentlich der Priester oder was ist eigentlich die Funktion des Priesters? Und ich habe im ersten Punkt zu kurz genannt, habe gesagt, also es gibt eine bestimmte Erwartungshaltung von Menschen an uns Priestern. Dann gibt es auch bestimmte Vorstellungen, die Priester von sich selber haben. Und dann gibt es lehramtliche Texte, konkret des Zweiten Vatikanischen Konzils, die auch beschreiben, was der Priester ist, in der Mitte zwischen den Laien, Taufsakrament und der Klarheit des Bischofsamtes. Ich möchte fünf Punkte als Maßstab nehmen. Das Beispiel Jesu und der frühen Kirche. Erster Punkt, die Rede von der, ich sag's mal griechisch, von der Basileia. Basileia übersetzt man gerne mit Reich. Man kann es auch übersetzen mit Herrschaft. Reich klingt eher statisch, territorial. Herrschaft hat eher so einen dynamischen Aspekt. Beides ist damit gemeint. Wenn wir im Vater Unser sprechen, dein Reich komme, kann man auch übersetzen, deine Herrschaft komme, die Herrschaft Gottes. Und der Inhalt der Predigt und des Handelns Jesu ist eben genau diese Basileia, diese Herrschaft Gottes, das Reich Gottes und die Anerkennung dieser Herrschaft durch die Menschen. Dass diese, ich lasse mal den griechischen Begriff, dass diese Basileia durch Gottes Tat und nicht durch menschliches Handeln realisiert wird, ist die gemeinsame vorchristliche jüdische Überzeugung aller jüdischen Gruppen zur Zeit Jesu. Allerdings lagen die verschiedenen religiösen Gruppen zur Zeit Jesu im Streit miteinander, welche menschliche Vorleistung zu erbringen sei, damit Gott, er allein bringt die Basileia herauf, diese Basileia auch heraufführe. Ich will mal die vier Gruppen nennen, die Sie aus dem Evangelium kennen oder die Sie auch aus der Literatur kennen. Das sind die Pharisäer. Die Pharisäer sind die jüdische Gruppe, die im Neuen Testament am schärfsten kritisiert wird. Das könnte darin begründet sein, dass sie nach 70 nach Christus, also nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem, im frühen Judentum, im rabbinischen Judentum, am einflussreichsten geworden sind und auch für das Judentum von heute eine große Rolle spielen. Soziologisch gehören die Pharisäer zur Mittelschicht. Sie hatten Kontakt mit Levitenkreisen, die seit der Königszeit im Kultdienst und in der Verwaltung tätig waren. Das Anliegen der Pharisäer ist die Heiligung des Volkes durch die Übertragung kultisch-ritueller Reinheitsgesetze auf den Alltag außerhalb des Tempels, das Gesetz der Alten, von dem im Neuen Testament die Rede ist. Die erste Gruppe. Das sind zweitens die Sadduzäer in der jüdischen Dynastie zur Zeit Jesu, die Parteigänger des Herrschers der jüdischen Könige. Zu den Sadduzäern gehören die Vornehmen und Reichen, die Aristokraten und die Angehörigen der hohepriesterlichen Familien in Jerusalem. Von Jesu Geburt an bis zum Untergang des jüdischen Staates im Jahre 70 oder 73 aufgrund der Eroberung Jerusalems stellen sie jeweils den amtierenden hohen Priester. Für die Sadduzäer war die Heiligkeit Israels durch den Tempel und die im Tempel dargebrachten Opfer garantiert. Dritte Gruppe, das sind die Zeloten, die wohl aus dem radikal strengen Flügel der Pharisäer hervorgegangen sind. Das Leitbild der Zeloten ist die Eiferer, ist die alttestamentliche Gestalt des Pinhas, Numeri 25, 6 bis 13, aus der jüdischen Wüstenzeit, Exodus. Dahinter steht die Idee, dass in Notzeiten, wenn die Heiligkeit Israels gefährdet sei, Einzelne auch mit Gewalt für diese Heiligkeit eintreten müssten. Und die vierte und letzte Gruppe, das sind die Qumran-Leute oder vielleicht auch die Essener, wobei offen bleiben kann, in welcher genauen Beziehung die Essener, von denen Flavius Josephus erzählt, zu der Gruppe von Qumran stand, die wir seit den Handschriftenfunden von 1947 kennen. Das Ziel zumindest der in Qumran gefundenen Gemeinderolle ist die Wiederherstellung der Heiligkeit des Volkes Israel durch Absonderung. In dem endzeitlichen Krieg der Söhne des Lichtes gegen die Söhne der Finsternis, so schildert es die Kriegsrolle von Qumran, werden die Lichtsöhne mit Gottes Hilfe siegen und alle, die kultisch unrein sind, aus Israel ausrotten. Zusammengefasst, dass die Basileia nicht durch menschliches Tun entstehe, sondern allein durch Gottes Tat, das ist die übereinstimmende Auffassung aller jüdischen religiösen Gruppen zur Zeit Jesu. Aber die verschiedenen Parteien behaupten, es gebe gleichsam von Menschen zu leistende Voraussetzungen, damit Gott handle. Die Pharisäer meinten, die Basileia komme, wenn die Tora, das jüdische Gesetz, im Alltag gehalten werde. Die Sadduzäer sagten, die Basileia zeige sich im Kult des Tempels, im Tempeldienst, in der Liturgie. Die Zeloten argumentieren, die Basileia lasse sich durch Gewaltakte erzwingen, also durch Terroraktionen, die politisch-gesellschaftlichen Verhältnisse destabilisierten, sodass Gott zur Rettung Israels eingreifen müsse. Und die Leute von Qumran und vielleicht die Essener waren der Ansicht, die Basileia erscheine, wenn sich möglichst viele in ein klösterlich-monastisches Ghetto zurückzögen, sodass sich Gott zur Durchsetzung der Basileia auf eine Armee der Heiligen und der Reinen stützen könne. Die Gegenbotschaft Jesu, vor allem in den Gleichnissen, formuliert lautet, ihr irrt euch allesamt. Die Basileia kommt nicht durch das Halten des jüdischen Gesetzes und der Heiligung des Alltags. Sie kommt nicht durch Kult, Opfer und Liturgie. Sie kommt gar nicht durch Gewalt. Sie kommt auch nicht durch den Rückzug von der Welt in eine Gesellschaft der Reinen und der Heiligen. Sie kommt überhaupt nicht durch menschliche Vorleistungen, sagt Jesus. Sie ist nämlich längst schon mitten unter euch. Sie ist längst schon in eurer Mitte. Was habt ihr für ein Gottesbild, fragt Jesus in den Gleichnissen. Gott reagiert nicht auf menschliche Reaktionen, sondern umgekehrt. Gott hat bereits gehandelt. Jedes menschliche Handeln ist Reaktion auf Gottes Handeln, ist Danksagung für Gottes Tat. Und das ist zunächst die erste Einsicht im Blick, was der Priester ist. Wir müssen nicht das Reich Gottes in der Welt verwirklichen, sondern wir reagieren auf das Reich Gottes. Gott hat längst schon in dieser Welt eingegriffen. Das Reich Gottes ist schon unter euch. Zweite Aussage, zweiter Punkt. Die Suche nach der Basileia. Die Basileia ist also längst schon unter uns, sagt Jesus, in Ansätzen und Aufbrüchen. Karl Rahner hat deshalb von der christlichen Mission einer Aufdeckung der Anwesenheit der Basileia in dieser Welt gesprochen. Und er hat sogar formuliert, einen Gedanken aufgreifend, den im 3. Jahrhundert Origenes formuliert. Jesus Christus selbst ist schon dieses Reich Gottes, ist die Basileia. Das heißt, christliche Mission, hat Karl Rahner gesagt, ist die Aufdeckung der Anwesenheit Christi in dieser Welt. Wir müssen nicht Christus in eine Welt hineintragen, die gottlos ist, sondern wir dürfen aufmerksam machen auf das Wirken Christi in dieser Welt, das vom Anfang der Menschheitsgeschichte schon stattgefunden hat. Auf vielerlei Weise hat Gott zu den Menschen gesprochen, durch seinen Logos, heißt im Hebräerbrief, am Schluss der Zeiten sprach er zu uns durch seinen Sohn. Also vielfach hat Gott schon durch den Logos in die Welt hineingeredet. Christus ist also der Schlüssel zur Aufdeckung der Basileia, oder wie es Origenes formuliert, im Grunde ist er die Basileia selbst. Und deshalb hängt für uns Priester alles daran, diesen Maßstab zu haben, bevor wir dieses Maß auch nehmen können. Wir finden nach christlich-katholischer Überzeugung Jesus zunächst im Hören auf die Schrift, auf die Tradition, auf die Kirche. Und auch hier gilt das Gesetz von göttlicher Aktion und menschlicher Reaktion. Römer 10,7 heißt: Der Glaube gründet in der Botschaft, die Botschaft im Wort Christi. Das heißt, es käme darauf an, zu entdecken, wo Jesus Christus ist und hörend zu finden, wie Jesus Christus sich formuliert in dieser Welt. Nicht indem wir unsere eigenen Ideen in die Welt hineintragen, sondern im Hören auf die Schrift, im Hören auf die Kirche, im Hören auf das Lehramt der Kirche und das Neue Testament zu entdecken, wo ist denn Jesus Christus schon lebendig. Dritter Punkt, priesterlicher Lebensstil. Jesus selbst, der ihn umgebende Jüngerkreis und die ersten christlichen Missionare haben diese Aufdeckung der Basileia durch ihren sehr spezifischen Lebensstil geleistet. Man hat in der heutigen Theologie davon gesprochen, von den sogenannten Wandercharismatikern. Die Soziologie des Urchristentums, eine Gruppe von Menschen, die alles verlassen, alles hergeben und damit Jesus ziehen und mit Jesus die Botschaft verkünden. Das nicht nur theoretisch formulierte, sondern mit hoher historischer Wahrscheinlichkeit auch praktisch gelebte Programm dieser Wandercharismatiker, der ersten Missionare der Jünger Jesu, sind die Jüngerregeln der Evangelien und auch die Bergpredigt Jesu. Das heißt, der alttestamentliche Bezugspunkt der frühen Kirche waren deshalb nicht die Priester am Tempel, sondern die Propheten, die einerseits formulieren, reden, das Wort Gottes verkünden, aber andererseits auch durch ihren Lebensstil zum Ausdruck bringen, dass Gott durch sie spricht. In diesem Sinn haben sich die allmählich herausbildenden christlichen Amtsträger schon sehr früh nicht durch ihre Funktion, sondern vor allem nicht durch ihren Lebensstil ausgewiesen. Und deswegen gehören die evangelischen Räte, die man nicht voneinander isolieren sollte, durchaus zusammen und sind in allen kirchlichen Reformaufbrüchen durch die Jahrhunderte hindurch immer ein Indiz dieses Lebensstils. Paulus hat das mal so formuliert, im 2. Korintherbrief sagt er, 2. Korinther 2,14 bis 7,4, lest an meinem Leben ab, was das Evangelium ist. Vierter Punkt, vorletzter Punkt. Schon sehr früh entwickelt sich in der christlichen Reflexion der Gedanke, dass das entscheidende Zeugnis von der Gegenwart der Basileia durch das Leben in Gemeinschaft abgelegt werde. Paulus hat dazu das antike Bild des Leibes, die Kirche als Leib Christi aufgenommen, die verschiedenen Glieder aufeinander angewiesen und füreinander da sein. ein großer Theologe des 19. Jahrhunderts, ein katholischer Theologe des 19. Jahrhunderts, Johann Adam Möhler, hat im 19. Jahrhundert den Egoismus als Widerspruch zu diesem Ideal beschrieben, der sich in der Kirche als Subjektivismus oder als Absolutismus zeigen könne. Ich zitiere, Satz von Johann Adam Möhler im 19. Jahrhundert, zwei Extreme im kirchlichen Leben sind möglich und beide heißen Egoismus. Sie sind, wenn ein jeder oder wenn einer allein alles sein will. Im letzten Fall, wenn einer allein alles sein will, wird das Band der Einheit so eng, die Liebe so warm, dass man sich des Erstickens nicht wehren kann. Im ersten Fall, wenn ein jeder alles sein will, fällt alles so auseinander, es wird so kalt, dass man erfriert. Der eine Egoismus erzeugt den anderen, Schluss des Zitates. In der Patristik gab es dazu einen Merksatz, unus Christianus, nullus Christianus. Ein Christ, wenn er allein bleibt, was auch immer sonst sein mag, ist jedenfalls kein Christ. Das heißt, Christentum zeigt sich in der Gemeinschaft. Und ich denke, dass man von da durchaus Konsequenzen für die Ausübung des Priesteramtes ableiten kann. Letzter Punkt, Verobjektivierung der Basileia in Institution und Amt. In dem Buch Kleriker hat Eugen Drewermann 1989 die Institution der Kirche als notwendige Schutzhülle sogenannter ich-schwacher Priester geschildert, die die Defizite ihrer Persönlichkeit durch die Objektivität des Amtes ausgleichen müssen und daran scheitern. Der Gedanke, dass die Institution das Gegenteil der von Jesus gewollten Freiheit der Basileia sei, findet sich schon in der evangelischen liberalen Theologie am Ende des 19. Jahrhunderts und vor allen Dingen bei Rudolf Sohm, der Recht und Institution als den fundamentalen Widerspruch zur angeblich von Jesus gewollten Liebeskirche beschrieben hat. Auch bei manchen katholischen Theologen unserer Tage ist zuweilen ein gewisses Ressentiment gegen Institution, Recht und Amtlichkeit zu spüren. Demgegenüber hatte schon Georg Wilhelm Friedrich Hegel zu Beginn des 19. Jahrhunderts darauf aufmerksam gemacht, dass die französische Revolution mit ihren Idealen daran gescheitert sei, dass sie Freiheit abstrakt und eben nicht konkret verstanden habe. Konkrete Freiheit ist für Hegel eine Freiheit, die sich institutionelle bzw. stabile politische Formen schafft, die sie einerseits schützen und andererseits korrigieren, wenn sie entartet. Und das ist genau das Wesen der Basileia, wie schon vorgezeichnet ist in der Heilsgeschichte Gottes mit Israel, dass Gott eben Menschen nicht isoliert und getrennt voneinander zum Heil führt, sondern in Gemeinschaft miteinander und mit ihm. Wenn aber Gemeinschaft, dann auch Ordnung und Regeln. Und in der Tat können im Christentum Institution und Amt für den Glaubenden, aber auch für den Amtsträger etwas zutiefst Befreiendes werden. Für den Glaubenden bedeutet dies, dass seine Unmittelbarkeit zu Gott nicht verstellt wird, weder durch die Bindung an die religiöse Großartigkeit und Begabung oder durch das subjektive religiöse Pathos einer menschlichen Person, aber auch nicht durch deren Räumlichkeit und Begrenztheit. Und für die Amtsträger heißt dies, ich zitiere jetzt ein Wort von Hans-Urs von Balthasar, dass sie nicht der Versuchung der Donatisten, der Gruppe, mit der sich Augustinus im 4. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, dass sie nicht der Versuchung der Donatisten erliegen müssen, ihre Person an die Stelle ihrer Sendung zu setzen und zu versuchen, durch Aufbauschen ihrer Wichtigkeit den Umfang ihrer verlorenen Sendung wettzumachen. Schluss des Zitates. Die Gegner des Paulus in Korinth waren nach seiner Beschreibung Menschen, die aufgrund ihrer außergewöhnlichen Persönlichkeit, ihrer Talente und Gaben als religiöse Genies und Virtuosen die Christen unmittelbar an sich zu binden vermochten und dazu keiner Ordnung und Institution bedurften. Paulus meint, dass das aber nicht Kirche sei und Christentum, sondern dass die Basileia nur dort zum Durchbruch kommen könne, wo die Verkünder sich nicht selbst in den Mittelpunkt stellten, sondern durchsichtig würden auf Jesus Christus. Und deswegen jetzt der Schlussgedanke, das Christentum ist keine Buchreligion, wie es der Islam von sich selbst behauptet. Es bezieht sich nicht auf einen Text. Es bezieht sich nicht auf ein niedergelegtes Dokument, auch nicht die Bibel vorrangig, sondern es bezieht sich grundlegend auf eine Person, die immer noch lebendig ist, auf Jesus Christus, den auferstandenen Herrn. Und nach der Überzeugung des Paulus entsteht auch der Glaube nicht durch Meditation eines Textes, sondern das Hören auf menschliche Zeugen der Botschaft Jesu, die allerdings nicht bloß eine Information weitergeben, sondern durch ihr Verhalten und ihren Lebenswandel die Wahrheit der Botschaft bestätigen oder schlimmstenfalls widerlegen. Der christliche Glaubensbote und der Priester tradiert nicht nur Texte, sondern er gestikuliert, wie es Søren Kierkegaard immer wieder in Erinnerung gerufen hat, mit seiner eigenen Existenz und damit mit seiner Person. Und im Zweifelsfall ist dieses christliche Lebenszeugnis und damit die christliche Orthopraxis sogar wichtiger als eine rein äußerlich richtige Formulierung des orthodox-traditionellen Glaubensbekenntnisses. Das wahre christliche Bekenntnis lebt davon, dass es authentische Zeugen und überzeugende Vermittler hat, Menschen hat, die davon sprechen. Ohne diese Zeugen, sagt Paulus, findet die Verkündigung des Evangeliums keine Resonanz. Das bestätigt auch die Geschichte. Christliche Zeugen der Basileia sind jedoch Menschen, die nicht mit eigenen Befähigungen und Gaben glänzen, sondern unter Umständen auch im Widerspruch zu manchen vorherrschenden Moden und Trends durch sich hindurch Christus aufleuchten lassen. Und damit bekommt die Zeugenschaft eine neue Qualität, weil sie ja nichts Eigenes vorzubringen hat, sondern nur durch den, von dem sie ausgeht und auf den sie zustrebt. Es geht um den Priester als Zeugen Christi, als Zeuge Jesu Christi und als Zeuge seiner Botschaft. Der deutsche Reichskanzler Otto von Bismarck hat mal über die Beamten folgenden Satz gesagt: Mit schlechten Gesetzen und guten Beamten lässt sich immer noch regieren. Bei schlechten Beamten aber helfen die besten Gesetze nicht. Schluss des Zitates. Ich denke, was man immer über Otto von Bismarck sagen kann, und für Katholiken ist das immer eine schwierige Gestalt, aber ich denke, dass dieser Satz Mutatis Mutandis auch für die Priester zum Ausdruck bringen lässt. Mit einer etwas merkwürdigen Institution, mit bestimmten konkreten Art und Weisen des Erscheinungsbildes in der Pfarrei, aber mit sehr guten Priestern kann man immer noch die Kirche leiten und verwalten. Wenn aber keine überzeugenden Zeugen mehr da sind, dann hilft auch das beste Gesetz und auch die beste Botschaft nichts.
Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Wir haben heute Professor Dr. Wolfgang Klausnitzer von der Universität Würzburg gehört zum Thema der Priester als ein Zeuge der Herrschaft Gottes, der Basileia Gottes. Herzlichen Dank, Professor Klausnitzer, für diese Ausführungen. Da waren wirklich sehr viele, sehr wichtige und intensive Gedanken darin. Wir haben wenig Zeit, nur noch greifen wir vielleicht am Schluss noch einmal einen heraus, nämlich den Gedanken, wie kommt es denn oder welche Möglichkeiten gibt es dafür, dass eben der Priester dies sein kann, dieses, wie Sie es am Schluss gesagt haben, dass er nicht nur artikuliert, sondern dass er sozusagen gestikuliert durch sein Leben, durch sein lebendiges Zeugnis dieser Herrschaft Gottes sozusagen zur Ansicht verhilft, zur Erfahrung werden lässt. Da haben Sie einen Gedanken gesagt, es ist vor allen Dingen auch die Gemeinschaft. Muss man nicht sagen, dass wir da heute wirklich nochmal ganz neu und vielleicht auch ganz ernst drüber nachdenken müssen, ob nicht dieses Idealbild des Einzelkämpfers vor Ort, der da so eine Pfarre so mit links schmeißt, vielleicht doch ein wenig, auch zumindest, dass wir darüber nachdenken müssten, ob das wirklich noch so haltbar ist oder ob wir wieder mehr darauf achten sollten, dass eben Priester auch wirklich in einer vitalen Gemeinschaft auch mit ihren Mitbrüdern sowohl als auch mit der Kirche vor Ort sind.
Also ich will bloß auf die Kirchengeschichte verweisen. Ich sage es immer, die großen Reformbischöfe der frühen Kirche und des Mittelalters und auch der Neuzeit haben immer darauf gedrängt, dass ihre Priester in Gemeinschaft leben. Denken Sie an Augustinus, der hat keinen Priester geweiht, der nicht gesagt hat, ich bin bereit, in Gemeinschaft zu leben. Denken Sie an Karl Borromäus in der Generation Bischof von Mailand, der von den Priestern eine Vita Communis verlangt hat. Ich denke, dass da ein Weisheitsgedanke dahinter steht. Man ist füreinander da. Gregor der Große, Papst Gregor der Große hat es mal so ausgedrückt: Die Kirche ist der Ort, wo der eine vom anderen getragen wird und jeder den anderen trägt. Und ich glaube, wenn das zum Ausdruck kommen würde, auch im Zusammenleben der Priester, dann wird schon sehr viel geleistet. Ich muss nicht alles können, aber ich kann mir vielleicht vom anderen auch helfen lassen, aber wir können miteinander was machen. Das ist ja das Interessante in der Botschaft Jesu, da heißt es immer, wo zwei oder drei beieinander sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Ja, und dieses gegenseitige Tragen, das kann durch vielerlei Dinge geschehen. Eine ganz wichtige Geschichte ist das Gebet. Am Ende der Sendung möchten wir auch Sie um eine besondere Art des Gebetes, nämlich um Ihren priesterlichen Segen bitten. Zuvor, liebe Hörerinnen und Hörer, noch der Hinweis an Sie. Sie können sich natürlich wie immer diese Sendung, diese Credo-Sendung, auch auf einer CD bestellen bei unserem CD-Dienst oder wenn Sie auf unsere Homepage schauen, horeb.org, da gibt es das Podcast- und Download-Angebot und in Kürze wird dann auch diese Sendung für Sie dort bereitgestellt. bereitstehen und Sie können sich die auf Ihren Computer herunterladen und noch einmal nachhören. Eingangs der Sendung sagte ich es, Professor Klausnitzer hat viele Publikationen vorgelegt. Da können Sie einen Link zu einer Publikationsliste finden im Infofeld zur Sendung, wenn Sie schon mal auf unserer Homepage horeb.org sind. Auf drei Bücher möchte ich noch eigens hinweisen. Es ist zum einen das im Verlag des St. Michaelsbundes herausgekommene Bändchen, glaubst du, dass sie würdig sind? Überlegungen zur Vorbereitung auf das Priesteramt. Dann ein Buch, das vor einigen Jahren doch auch schon für Aufsehen gesorgt hat und wirklich in allen Bibliotheken, theologischen Bibliotheken in Deutschland steht, nämlich das Buch Der Primat des Bischofs von Rom, Entwicklung, Dogma, ökumenische Perspektiven. Hier legt Wolfgang Klausnitzer auch die Ergebnisse seiner langjährigen Forschungsarbeit zum Thema des Primates des Bischofs von Rom vor. Und ein kleines Bändchen, auch im Herder Verlag erschienen, Jesus und Mohammed, ihr Leben, ihre Botschaft, eine Gegenüberstellung. Wie gesagt, wenn Ihnen das alles jetzt zu schnell ging, es gibt das Ganze im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage nachzulesen und natürlich unser Hörerservice, wenn Sie den anrufen, der hält das Ganze auch nochmal für Sie bereit. Nochmals herzlichen Dank, Professor Klausnitzer, für diese Stunde, für diese Credo-Sendung. Ich sagte es, wir möchten Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihren Segen bitten.
Ich darf Ihnen auch danken, dass Sie sich die Mühe unterzogen haben, jetzt diese Argumentation, diesen Gedanken anzuhören. Bitten wir gemeinsam unseren Herrn um seinen Segen für diesen Abend. Der Herr segne und behüte euch. Er wende euch sein Angesicht zu und schenke euch seinen Frieden. Das gewähre euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.